Herzlich willkommen bei Fitness im Ohr, dem Original-Podcast von Fitness Management. Dein Update, damit auch du immer auf dem neuesten Stand der Fitnessbranche bleibst. Und los geht's! Bevor wir starten, möchte ich euch, liebe Zuhörer, einmal euch willkommen heißen in unserem neuen Podcast-Studio. Und an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Alex, Ramon, Lars, Lara, Lari, Lari OG, Gabi, Freddy und Björn, dass ihr diesen Raum so schön hergerichtet habt innerhalb der letzten 2 Wochen. Ist richtig cool geworden und für dich, lieber Zuhörer, gerne mal aufs Video gucken. Dann siehst du auch, wie toll das hier ist. Bevor wir heute in der Folge unseren lieben Gast vorstellen, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer vorne wegschieben. Was wir hier machen, ist ein Podcast, in dem wir unsere Meinung kundtun. Das muss jetzt aber nicht unbedingt die Meinung sein, die alle von euch Zuhörern teilen. Es geht vielmehr darum, einfach euch ein paar Inspirationen zu geben, ein paar Ideen, wie man Dinge sehen könnte, was man machen könnte. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, die wir hier vertreten, freue ich mich sehr über ein paar Kommentare oder auch gerne eine direkte Kontaktaufnahme über podcast@fitnessmanagement.de. Da freuen wir uns und wie gesagt, auch wenn ihr Anregungen habt oder auch Lob, freuen wir uns natürlich auch immer drüber, gerne durchschicken. So, kommen wir aber zu unserem heutigen Gast und Ladies and Gentlemen, ich habe die große Ehre, den lieben Serge Reit aus Wiesbaden vorzustellen.
Hallo, hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung, Jonas.
Ja, sehr gerne. Serge, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen, aber vielleicht noch nicht jeder da draußen. Deswegen erklär uns mal kurz, was muss man wissen, um den lieben Serge zu kennen?
Ja, also ich bin der Serge, 36 Jahre jung, aus Wiesbaden, kein ursprünglicher Wiesbaden, sondern ich bin am Bodensee aufgewachsen unter anderem und nach Wiesbaden zugezogen. Ich habe ganz, ganz ursprünglich Kommunikationsdesign gelernt, das heißt, ich habe eine klassische Ausbildung gemacht und habe mich dann irgendwann gefragt, kann man davon leben, konnte damals feststellen, weil es jetzt doch 2-3 Jahre her ist. Nein, man konnte nie so gut von leben. Also habe ich Mama, Papa gefragt, was gibt ihr mir für einen Tipp, was ich mit meinem Leben anfangen soll?
Kann ich Geld haben?
Noch nicht. Noch nicht. Und sie haben mir dann den klugen Tipp gegeben, geh BWL studieren. Habe ich gemacht. Ich habe dann bis zum 4. Semester überlegt abzubrechen, wollte Fotografie studieren, ganz wild, kreativ. Habe dann aber einen Prof kennengelernt in der Unternehmensfinanzierung und habe festgestellt, das ist ganz schön spannend. Habe dann deswegen Finance Controlling vertieft, habe dann danach einen Innovationsmanagement Master gemacht, bin durch unterschiedliche Unternehmen gelaufen. Ich war bei der UBS, ich war bei der Commerzbank, zuletzt bei der Deutschen Bank als Head of Data Architecture. Zwischendurch eine kleine Station bei einer Technologie-Strategieberatung gemacht. Und ja, und auf dem Weg haben wir uns auch irgendwann gefragt gehabt, ist Konzern wirklich das Richtige für uns? Und haben dann beschlossen, nö.
Nein.
Veraltete Technologie, Konzernprozesse, Entscheidungen, Politik ist alles nicht irgendwie so nicht so mein Ding. Deswegen haben wir es dann irgendwann selbstständig gemacht.
Sehr schön. Ich kenne das gut. Ich wollte auch eigentlich ursprünglich Chemie studieren. Hatte ich auch 15 Punkte im Abi, wo ich sonst über so 7 Punkte hatte.
Also schon mal nicht schlecht.
Ja, war auch ähnliche Geschichte. Ja, mach mal was Ordentliches, mach mal BWL. Ich so, alles klar. Auch so ein BWLer geworden. So, jetzt bist du ja aber, also warst ja viel im Bankenbereich, auch Deutsche Bank, und du bist jetzt aber auch jetzt schon ein paar Jährchen, also quasi seit wir uns kennen, ein bisschen früher schon in die Fitnessbranche eingestiegen. Wie kommt man denn von BWLer, Finanzer, Banker in die Fitnessbranche? Ja. Wie bist du da reingestolpert?
Ja, also wir haben uns 2020 selbstständig gemacht mit der Idee, Software zu entwickeln. Mit Nikolas zusammen, das war mein Arbeitskollege bei der Deutschen Bank. Und per Zufall habe ich dann Henrik Kockel kennengelernt. Mit dem habe ich mich dann irgendwann zum Abendessen mal getroffen, hat mir so ein bisschen berichtet, welche Herausforderungen sie mit der Legacy haben. Ich fand das alles spannend und habe dann gesagt, naja, ich glaube, dass man die ganzen Probleme relativ einfach lösen kann. Haben dann angefangen erstmal ganz easy mit low-hanging BI-Use-Cases. Das heißt, wir haben einfach Reports erstellt, gesagt, wie viele neue Mitglieder sind heute gekommen, was für einen Umsatz machst du, Umsatzprognosen gemacht, wie viele Mitglieder hast du denn überhaupt, so kam man da irgendwie ganz langsam rein. Und dann gab es einen Moment, den kennen wahrscheinlich alle, Corona-bedingt gab es dann eine Aufgabe, wo man die Mitgliedsbeiträge, die bezahlt worden sind, entsprechend verbuchen musste. Und sie hatten damals, wenn ich mich noch richtig erinnere, 14 Wochen, ich glaube mit 4 oder 5 Mitarbeitern geplant, diese administrative Aufgabe zu erledigen. Und dann hatte Hendrik...
Also nicht mit Praktikanten, sondern mit Mitarbeitern.
Mit Mitarbeitern. Da war vorne mit dabei Patrick Baumann, lieben Gruß an der Stelle, der heute Franchiser bei Primetime Fitness ist, Wiesbaden-Mainz-Kastell. Da gehe ich auch pumpen seit einem Jahr.
Yes, sieht man auch schon.
Danke.
Richtig.
Cool.
Good job, Paddy.
Ja, da tweetst du mich tatsächlich. Jeden Dienstag ab 7 Uhr morgens, ich bin am Start.
Sehr gut.
Und genau, er war vorne mit dabei und Hendrik hat dann irgendwann gefragt, ob wir nicht irgendwie eine Lösung haben, die vielleicht ein bisschen einfacher geht und ein bisschen schneller geht. Und heute wird man jetzt fancy sagen, KI-Agent, blablabla, tralala. Im Endeffekt, das Ganze entstand aus RPA, Robot Process Automation. Das heißt, du trainierst jetzt sehr, wirklich sehr simpel gesagt, du trainierst eine Art Bot, der dann Aufgaben für dich erfüllt in einem bestehenden System. Und wir haben dann in einer Woche, also von Analyse bis zu Programmierung bis hin zur Umsetzung dieser ganzen Aufgabe, eine Woche gebraucht. Und das hat, glaube ich, Eindruck geschindet.
Nochmal ganz kurz, ja. 14 Wochen waren geplant, genau, mit mehreren Mitarbeitern und ihr habt dann eine Woche.
Korrekt, ja. Ich habe die Analyse ein bisschen übernommen, dann hat Nikolas den Großteil gemacht. Cool. Ich habe geglänzt und
cool.
Die Lorbeeren einheizen und sagen, guck mal, Nikolas.
Guck mal, wie toll wir das
gemacht haben. Guck mal, wie toll wir das gemacht haben.
Wir, damit meine ich. Nein.
Okay, nee, cool. Genau, so haben wir es gemacht und ich glaube, das hat Eindruck geschindet. Und so wie ich Hendrik verstanden habe, er hatte schon immer das so ein bisschen im Blick, dass Technologie mehr kann als das, was man irgendwie so erlebt. Und das war, glaube ich, ein guter Beweis. Und dann kam er mit noch wilderen Ideen um die Ecke, mehr Prozesse automatisieren, mehr Real-Time-Data. Und das kam so zu einem Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben aber technische Limitierungen. Das heißt, wir können diese Use Cases aufgrund der Technologie, die er im Einsatz hatte, leider nicht umsetzen. Und das folgte oder daraus folgte dann eine Ausschreibung. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was gibt es für Alternativen für konkret Mitgliederverwaltungen, haben dann festgestellt, das, was du aktuell nutzt, ist das Beste, was es gibt auf dem Markt. Das bedeutet, jede Änderung würde dazu führen, dass du eine Seitwärtsbewegung im besten Fall hast, plus Migration, Aufwand, Kosten und so weiter. Und so kam es dann auch zur Idee von Jont. Das wird, machen wir später noch
ein bisschen. Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Genau.
Und so sind wir so ein bisschen in die Branche reingestolpert, würde ich sagen, per Zufall, haben uns aber doch von Anfang an sehr wohl gefühlt, weil als Entwickler und vielleicht auch jemand, der so ein bisschen versucht, Entwickler zu vertreten, ist das schon eine Seltenheit, dass man mitbekommt, dass sich jemand so sehr darüber freut, dass da eine Hilfe da ist. Und wenn du sehr positives Feedback bekommst, fühlst du dich natürlich wohl und dann denkst du, vielleicht kann ich mich da ein bisschen sesshaft machen und weitermachen.
Da eine Frage, also ja. du kommst ja aus der Entwickler-Programmierer-Welt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie digitalisiert empfindest du denn die Fitnessbranche? Mhm. Also sagen wir mal damals, vielleicht dann heute, weil wir ja alle wir machen Digitalisierung, jetzt heute machen alle KI,
alle.
Und irgendwie Pencil Paper ist doch nicht ganz raus, Online-Mitgliedschaft ist so, wie geht denn das jetzt nochmal genau? So? Genau. Ehrliche Meinung ist es.
Ja.
Oder also, auch
unehrliche Meinung. Nee, also absolut pure ehrliche Meinung. Also auf Skala 1 bis 10, weiß ich nicht, super schwierig irgendwie zu bewerten. Also als wir angefangen haben, war es gravierend zu sehen, weil wir kommen halt aus dem Enterprise-Kontext, wo du grundsätzlich mit einer offenen Architektur arbeitest, wo du grundsätzlich auch über Dinge nachdenkst wie Compliance, regulatorische Anforderungen. Also es ist schon sehr viel Komplexität, wo du aber auch merkst, was ein Fehler auf der Größe bedeutet. Also wir reden da jetzt nicht über, ich sag jetzt mal, was hat McFit? 1,3 Millionen Kunden, die es dann betrifft, sondern wir reden da
In Deutschland.
In Deutschland.
Ich glaube, so 1,8, das ist immer so, McFit ist gerade schwierig. So
also bisschen. Sagen wir mal 2 Millionen, 2 Millionen Mitglieder. Im deutschen Bankkontext haben wir halt nur in Deutschland, was Privatkunden anbelangt, halt von 7 Millionen gesprochen. Mhm. Global von mehreren Millionen, plus noch das ganze Unternehmenskundengeschäft, blablabla. Also ein Fehler kostet dich dann nicht 100.000 Euro, so ein kurz mal ein Millionchen und ein paar Millionen und vielleicht auch noch ein paar Folgen, die man dann ja rechtlich gesehen hatte. Also Fehler können sehr teuer sein in großen Strukturen. Mhm. Und das heißt, wir haben dort ein Professionalitätsniveau erlebt, was wir in der Branche einfach nicht wiedergefunden haben. Deswegen haben wir noch gesagt, okay, der Absprunglevel ist jetzt nicht so hoch, um da was zu schaffen. Über die Zeit ist viel passiert. Ich glaube, und das ist wirklich in jeder Branche so, egal was wir gesehen, also wir hatten Telcos gesehen, Strategieberatung, Banken und blablabla. In jeder Branche ist es so KI und auf geht's nach vorne und wir verändern die Welt. Und wenn du mal tiefer reinguckst, Excel, wenn dann.
Ja.
Also, Entschuldigung, S4Wise.
S4Wise. Wir haben VBA-Programm.
Genau, richtig, ja. Habe ich auch gemacht in meinem ersten Praktikum. War quasi eine magische Box, die wir da geschaffen haben. Ja. Nee, über die Zeit ist eine Sache mir aufgefallen. Man hat verstanden, dass Software Daten abwirft und dass man mit Daten arbeiten könnte. Mhm. Das heißt, was wir jetzt immer mehr erleben, was ich auch gut finde, ist, dass man so, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig als Middle Layer. Ich weiß, dass Nico das mit dem Kopf abhaken würde. Jetzt an der
liebe
Stelle.
Grüße, Nico.
Wieder liebe Grüße. Aber also was meine ich damit? Das heißt, du hast mehrere Systeme, also sogenannte Datensilos, und du versuchst eine Zwischenlösung zu schaffen, wo du die Daten einsammelst und sie dann so verarbeitest, dass du deine Probleme, die du da hast, dann gelöst hast. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist halt wie auch in der physischen Welt, gebastelte Dinge funktionieren, aber auch nur so lange, wie dieses System stabil ist. In der Hardware ist eigentlich erstmal relativ locker, weil Hardware verändert sich nicht so schnell. Software ist halt schon ziemlich schnelllebig. Das ja. heißt, wenn jetzt in einer Datenbank ein Feld plötzlich nicht mehr Name heißt, sondern denken wir jetzt in
Name 2,
dann greifen halt deine Modelle nicht mehr, weil trotz auch der wahnsinnigen KI, die man ja überall findet und die ja allen Code mittlerweile schreibt, Bullshit, blickt man das nicht. Weil es ist halt, du stellst eine Abfrage von Name und die Antwort ist, Name gibt's nicht. So, damit funktioniert halt nichts mehr. Ne? So, damit, das sind so ein bisschen die Nachteile. Das sehen wir schon zunehmend, dass es da ist. Wir sehen auch immer mehr, das hat jetzt wenig mit Digitalisierung zu tun, aber das geht leider einher, den Fokus auf Regulatorik. Das heißt, man ist sich mehr dessen bewusst. Also wir reden jetzt mittlerweile nicht mehr nur von der DSGVO, auch wenn wir sie vielleicht nicht so gut berücksichtigen. Großflächig. in allen Branchen zur Verteidigung. Es wird auch über Barrierestärkungsgesetz, glaube ich.
Ja, das haben wir jetzt seit einem Monat.
Seit Mai, glaube ich, oder sowas.
Seit zwei Monaten, ja.
Ja, also so, ich bin kein Anwalt, darf auch nicht und will auch nicht beraten, aber ja. So ungefähr in die Ecke. Es gibt Technologie, die das von Haus aus mitbringt. Das heißt, das musst du als Entwickler nicht berücksichtigen, weil es einfach dabei ist. Jont.
Für welche Firma? Welches deine erste?
Nein, das ist so. Mich hat ein Kollege von einer sehr großen Kette mal auf einer Veranstaltung angesprochen. Auf dieses Thema angesprochen. Mhm. Und ich war erstmal perplex, weil ich dachte so, ja, also ist doch irgendwie ganz normal, weil du hast halt, also du hast Eltern, ich habe Eltern, die werden älter, sie tragen auch irgendwann eine Brille. Man sieht auf ihren Handys, dass sie plötzlich die Schriftgröße ein bisschen vergrößern, dann sollte es
und kann halt nichts mehr lesen und nichts erkennen, weil es quasi ein Buchstabe in den Bildschirm einnimmt.
Genau. Aber das sind so Maßnahmen, wodurch du halt die Barrieren reduzierst und Menschen mit Schwächen oder Rot-Grün-Schwäche, mein Lieblingsthema. Wir hatten in der Bank immer Schwarz-Weiß-Ausdrucke. Mhm. In jeder Bank. Jetzt hast du ein Projektstatus-Meeting. Jetzt hast du eine Ampel da. Dann siehst du grau, grau und dunkelgrau.
Und braun.
Nee, nur grau. Braun war das Papier.
Ja, okay.
Jetzt ist halt die Frage, ja, okay, ist jetzt das Projekt rot, ist es jetzt grün oder gelb? Und dann kamen wir auf die brillante Idee, man könnte ja Buchstaben in diese Ampel reintragen. Red für rot, R für rot, A für Amber und G für green, damit auch die halt schwarz-weiß ausdrucken, trotzdem sehen können, was da passiert. Mhm. Aber letztendlich ist das ja auch in der Realität. Das heißt, wenn du eine Website jetzt hast mit den Farben und du hast eine Rot-Grün-Schwäche, dann siehst du halt nur grau. Mhm. Und das ist halt kacke. Vor allem, wenn du was damit signalisieren möchtest. Ne? Ja. So, deswegen, das ist so ein Low-Brainer. Aber wir kommen dann auch in andere Ecken rein, wie das Zug fährt. Dann haben wir noch GOBD-Konformität. Also es sind ganz, ganz viele regulatorische Fallen, wo man sagt, wo kein Kläger, da kein Richter, take the risk, du bist verantwortlich dafür, du kannst das Risiko nehmen oder du kannst auch ein bisschen hedgen, um mal so ein bisschen Bankersprache zu
etablieren. hier reinzuhauen, ja.
Also von daher, ich würde mal sagen, wir kamen von einem echt erstaunlichen Level, ich glaube, die Branche ist deutlich weiter, in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit, vielleicht auch auf deinen Artikel, der vor kurzem erschienen ist, mal anzusprechen, die MyGym-App. Es kommen immer mehr junge Leute in die Branche rein, was ich per se gut finde. Mhm. Es kommen mehr Menschen mit Technologieverständnis. Das ist auch ein Tim von Trinity beispielsweise, auch die Jungs von Santana. Und da kann man ziemlich viele nochmal nennen,
ja.
Die ein Verständnis davon haben, die auch die Skills haben, weil die Branche, haben wir am Anfang so erlebt, Naja, ein Entwickler. Also ich sehe wenig Entwickler auf der Gymfläche. Ich kenne viele Entwickler, die Sport machen, aber wenig, die ins Gym gehen. Mhm. Da irgendwie eine Motivation zu schaffen für das Thema, weil Entwickler sind leider nicht extrinsisch motivierbar. Sie haben halt Bock auf ein Thema oder sie haben keinen Bock auf ein Thema. Mhm. Und wenn sie keinen Bock auf ein Thema haben, dann gehen sie halt für über 100.000 halt für Google arbeiten, wenn sie die Kompetenz haben. Ne? Und 100.000 in der Branche, boah, finde ich echt schwierig.
Das sehr schwierig, also ja, da musst du schon weiter oben sein.
Und dann halt nicht für einen Entwickler.
Ja.
Und es reicht halt auch nicht einer.
Ja.
Weil man mag vielleicht denken, auch da so ein geiler Witz aus der Deutschen Bank, hat eine Kollegin, einen IT-Kollegen gefragt gehabt, ob er denn helfen könnte bei der Einrichtung von einem Drucker. Wo er dann sagte, nur weil ich ITler bin? Also ja, okay, ich weiß, wie man es einrichtet, aber nur weil ich programmieren kann, heißt das lange nicht, dass ich auch solche Themen für dich erledigen kann.
Kann das einer, das kann das andere nicht. Ja, ja, ich kenne das auch von meiner Tante, die wollte immer den Kassettenrekorder, dass ich den repariere, weil die den immer kaputt gemacht
hat. So, als BWLer auf jeden Fall eine Kompetenz.
Ja, als BWLer kann ich das.
Nee, also das heißt, also es ist schwierig, an die Talente grundsätzlich dran zu kommen. Sie sind sehr vielschichtig. Du brauchst ein Team, was du gut auswählen, was du auch vernünftig führen musst. Mhm. Weil, also als Beispiel, wir bezeichnen uns als Tech Company. Das heißt, wir haben, muss ich nachdenken, 60% bei uns sind Entwickler. Mhm. Das wollen wir auch so beibehalten, tendenziell eigentlich eher ausbauen, weil wir schmeißen nicht gerne mit Ressourcen auf Probleme. Das ergibt keinen Sinn, jemanden hinzusetzen und zu sagen, hier, 14 Wochen lang, von A nach B, Copy-Paste. Das haben wir viel zu oft gesehen, das funktioniert nicht und das ist, weil das Wirtschaftliche beiseite gelegt ist, ist einfach menschlich ekelhaft. Und
definitiv.
Das ist nicht okay. So, und da so diese Gedanken, die kommen immer mehr rein. Und ich glaube, das tut der Branche gut. Ich sehe auch mehr und mehr Gedanken hin zu, wie kann man eigentlich diese Experience für das Mitglied verbessern? Also bedeutet, wie kriege ich den Zugang schneller? Wie kriege ich ihn motiviert? Weil am Ende des Tages Trainingspläne, all cool so.
Ja.
Aber wenn es halt benötigt, dass ich einen Termin brauche und ein Bändchen brauche und ein Gespräch brauche, bis ich überhaupt trainieren kann, oder dass ich mich selbst motivieren muss, das ist alles schwierig und das ist alles möglich.
Ja, das hat auch da mal beim Aufstiegskongress, weiß ich nicht mehr, wann das war, da war das Motto Touch and Tech. Und da hat der Andreas Winz, ein Kollege von der Hochschule, gemeint, wenn du einen scheiß Prozess digitalisierst, hast du einen scheiß digitalen Prozess. Und genauso ist es. Deswegen finde ich das Thema, was du sagst, Customer Journey. Was passiert denn, wenn der Mensch ins Studio reinkommt? Was passiert, wenn der am Tresen ist? Was passiert, wenn der in Umkleide geht? Ja. Was macht er, wenn der auf der Trainingsfläche ist? Wie geht er wieder raus? Und das zu verstehen und sagen, okay, was nervt?
Ja.
Was nervt richtig und was kann man easy ausschalten oder automatisieren?
Das ist ein sehr schönes Zitat. Ursprung Thorsten Dirks, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von O2.
Ja.
2015, Ende 2015 auf einem Wirtschaftsgipfel sehr kundgetan. Mhm. Ja, aber im Endeffekt, da trifft dieser Spruch, weil wir haben Prozesse, die sind analog. Die kommen aus einer analogen Welt. Und was wir in der Regel machen, also wir, ich rede jetzt mal in der Branche, wir gehen hin, nehmen den analogen Prozess und digitalisieren den und sagen dann, guck, hier, digitaler Prozess.
Ja, so wie bei der Stadt Hamburg, wir können jetzt digitale Anträge machen. Das heißt, PDF runterladen, ausdrücken, ausfüllen, einscannen, wieder per E-Mail zurückschicken.
Aber
digitaler Antrag.
Ist digital. Ja, weil viele Leute denken halt, wenn man etwas digitalisiert, also im Sinne von einscannt, dann ist das halt digitalisiert. Und ja, per se ist das richtig, aber
ist nicht falsch.
Prozesse ticken halt anders. Ne? Und ich glaube, dass wir uns ganz langsam in die Ecke bewegen. Wir sind meilenweit von diesem ganzen KI-Gedöns entfernt. Wir stehen so ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber. Nicht, was es kann, sondern wie man es bewertet, wo wir heute stehen. Also wir kommen aus einer Welt, wo du halt auf YouTube siehst, wie coole Prozesse da über N8N automatisiert werden und bla. Ja, solange du deinen privaten Outlook-Kalender nimmst und deinen Gmail-Account nimmst, wo Dinge vorgefertigt und standardisiert sind, yo, Haken dahinter. Sobald du über einen Enterprise-Kontext kommst, Datenschutz, Wiederverwertbarkeit, Kontrolle, Auditierbarkeit, und so weiter und so fort. Ne? Und ja, also da ist auf jeden Fall noch ein echt meilenweiter Weg. Und mit meilenweit meine ich nicht Monate, ich meine Jahre, definitiv.
Ja. Okay, aber schön, dass wir jetzt von dir schon mal hören, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Den Eindruck habe ich auch übrigens, aber ich glaube, da ist noch was zu tun, aber mich beruhigt schon mal, dass viele Betreiber diesen Weg und Betreiberinnen diesen Weg mitgehen, neu denken, modern denken, auch die nächste Generation jetzt so langsam da reinkommt und mal diese perfekte Kombi aus Erfahrungen von den alten Hasen hat, aber auch diese neuen Ansichten von den Jungen.
Eine Anekdote vielleicht noch.
Ja, bitte.
Wenn ich darf.
Ausnahmsweise.
Man hört zunehmend weniger die Anforderung, dass man lokal seine Daten hosten möchte.
Das ist schon mal ein großer Vorteil.
Das ist schön.
Das war ja früher immer so, ne, ich möchte die im Keller stehen haben. Das ist
genau. Und wir hatten ja durch die Deutsche Bank hatten wir dann auch tolle Aufgaben, wo wir mal Data Center auditen mussten und so weiter. Also wo du auch wirklich vor Ort Begehungen machst. Und ich habe das leider nicht selber erlebt, sondern nur erzählt bekommen. Es gab ein Audit in, ich glaube, Osteuropa war das. Ich weiß nicht mal welches Land, aber spielt auch keine Rolle. Da hieß es Brandschutztüren. Die Brandschutztüren sind da. Ja, sie waren auch da. Ein Loch in der Wand und rechts daneben die Brandschutztür. Brandschutztür ist da. Tick in the box. Ja.
Passt.
So, und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, wir glauben, dass wir einen Server im Keller stehen haben. Also Annahme, es passiert kein Feuer, keine Überflutung, so einfache Dinge. Glauben wir, dass wir die Security genauso hinbekommen wie beispielsweise Google, die Cloud-Infrastruktur beisteuern für SAP, Deutsche Börse, Deutsche Bank. Ja, alles ist mathematisch, theoretisch irgendwie hackbar. Und bei Azure gab es ja einen wunderbaren Vorfall, der bewiesen hat, nichts ist sicher auf der Welt. Aber meinst du, dein Keller ist sicherer?
Naja, ich denke halt auch, wenn so ein AWS oder Google oder wie es ja alles sind, die Hoste, wenn die platt gehen, dann geht halt wirklich die Welt unter und dann geht dein Keller mit unter.
Exakt.
Aber wenn dein Keller untergeht, gehst du und dann die Welt dreht sich weiter. Von daher.
Genau. Also ich glaube, da haben vielleicht wir doch lieber
andere Probleme, so wenn die untergehen.
Ja. Und also, weißt du, und dann, es gibt ja wahnsinnige Sicherheitsmaßnahmen, also sowas wie Daten werden an unterschiedliche Rechenzentren gespiegelt, nicht in Sekundentakt, aber in Minutentakt und so weiter. Also da sind Sicherheitsmaßnahmen, wo du sagst, hey, das ist nicht Fort Knox, das ist brillant. Und da sind auch Menschen, die sind, wenn ich jetzt wahrscheinlich den ganzen Raum hier nehme, nicht despektierlich, aber die sind, da ist eine Person klüger als wir alle hier viel zusammen. Du meinst
das Podcast-Raum, oder?
Ja, wir beide. Ja, also definitiv. Das ist schön, das ist gut. Es scheint ein Umdenken da irgendwie stattzufinden. Ich glaube, das ist sinnvoll. Es ergibt Sinn und
ja, bin ich bei dir. Aber wie gesagt, lieber Zuhörer, wenn du eine andere Meinung bist, schreib uns. Serge, du bist ja dann quasi von Rulev, das war ja deine Software oder Programmierungsfirma, dazu gekommen, dass du gesagt hast, nö, ich mache jetzt Yond nicht nur als Projekt, sondern wirklich als GmbH, als Firma, als Geschäftsmodell. Und das war ja so ein bisschen durch auch einen Henrik, an der Stelle liebe Grüße an Henrik und Primetime-Team.
Wir grüßen sehr viele, ne?
Wir grüßen viele. Heute ist Grußtag. Ich freue mich so über das neue Studio.
Sehr schönes.
Grüße gehen raus aus dem Podcast-Studio. Auf jeden Fall Yond. Erstmal, warum Yond und wie kam es dazu? Bist du aufgewacht, hast gesagt, ey, ich mache jetzt Yond. Also ich bin sehr schön, mache jetzt Yond.
Ja, also wir haben tatsächlich angefangen mit Rulev in 2020. Da ging es einfach nur darum, Software zu entwickeln. Mhm. Wir sind, also der Name wird abgeleitet von Rule Everything. Wir sind der Überzeugung, dass du
geiler Name.
So ein Weltmachtsanspruch.
Oh, okay.
Nee, gar nicht so weit gedacht, sondern eher, du kannst mit Daten sehr viel Kontrolle über dein Unternehmen wieder zurückbekommen und damit auch steuern. Mhm. Und um mit Daten arbeiten zu können, brauchst du Software. Oder überhaupt Daten herzustellen und damit arbeiten zu können, brauchst du Software. Und dann haben wir Software im Auftrag entwickelt. Unser größter, bekanntester Kunde ist McKinsey gewesen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr starker Fokus auf Industrial am Anfang. Also wir haben Produktionen automatisiert mit Prototypen gezeigt, was überhaupt möglich ist. Und dann sind wir weitergegangen und haben eine Wissensplattform für sie aufgebaut. Mehr darf man nicht verraten, aber ist auch wurscht. Coole Projekte gewesen, aber das Problem bei Projekten, zumindest mal haben wir emotional das Problem gesehen, du arbeitest bis zu einem gewissen Punkt, du hast Hypothesen und sobald du das Projekt dann übergibst in die Linie, sagt man, wo wir herkommen, dann hast du relativ wenig damit zu tun. Das heißt, all die Hypothesen, die du gemacht hast, gerade auch bei User Experience, siehst du nicht, ob die wirklich aufgehen. Du bekommst auch nicht die Möglichkeit, dann zu optimieren, weiterzuentwickeln. Das heißt, aus unserer Wahrnehmung, also aus meiner Wahrnehmung, sage ich jetzt einmal mal, um jetzt nicht alle damit ins Boot reinzupacken, ich finde, man bleibt dann so dumm, wie man ist. Mhm. Weil du kannst dich dann nicht weiterentwickeln. Du kannst immer noch die neueste Technologie verwenden, aber du bekommst ja nie wirklich Feedback. Und das war so ein emotionaler Punkt, der uns immer wieder so ein bisschen begleitet hat. Und dann, wie gesagt, dieser Zufall eben, den ich vorhin geschildert hatte, mit Henrik hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir glauben, mit unserem Enterprise-Gedanken etwas bauen zu können auf einem Komplexitätslevel. Also der Gedanke war dabei ganz konkret, wir wollen eine Software haben, die nicht einfach nur verwaltet, sondern wirklich als Operating System genutzt wird, um multinationale Enterprise-Konzerne mit Multi-Branch-Strategie, mit komplexen Holding-Strukturen und so weiter und so fort zu haben und die trotzdem darüber funktionieren, die man damit abdecken kann oder operieren kann. Und das ist
so eine Software für Fitnessstudio.
Eine Software für Fitnessstudio.
Aber du hast es schöner gesagt.
Und das war so der höchste Komplexitätslevel, den wir uns vorstellen konnten. Mhm. Und haben gesagt, lass uns doch mal einfach konzeptionell mal das abarbeiten und gucken, ob das überhaupt so irgendwie Sinn ergibt. Und pure Neugier an der Stelle. Das haben wir dann gemacht. Wir haben das Konzept vorgestellt bei Hendrik. Der hat uns letztendlich auch in die Branche eingeführt, ist so ein Supporter.
Der hat uns auch vorgestellt tatsächlich, glaube ich.
Der hat uns auch vorgestellt.
Ich war mit dem, da war Barbara und Nils, auch Grüße an der Stelle, wenn wir schon hier sind. Und Hendrik, Essen in Hamburg, da haben die mich, die haben Nils besucht, dann waren wir essen. Und da hat er gesagt, ein sehr schön, muss ich dir mal vorstellen. Und dann war uns vorgestellt.
Danke, Hendrik.
Danke.
Ja, und es war dann so ein Moment, wo wir eigentlich nur so eine Bestätigung haben wollten im Sinne von, passt das oder passt das nicht, entspricht das? Und er war ziemlich pushy und sagte, hey, geil, mach das. Ich werde es unterstützen, ich find's gut, ich werde auch euer erster Kunde sein. Und das fanden wir ziemlich bold und haben dann gesagt, okay, lass uns mal mit dem Produkt anfangen und gucken, wie weit wir kommen. Also wir haben noch, keiner hat irgendwelche Verpflichtungen oder sowas. Wir haben ein bisschen was auch erwirtschaftet mit Trueleaf. Das heißt, wir konnten uns auch die Freiheit lassen, dass wir auch ein Produkt entwickeln können und haben dann angefangen, peu à peu das zu entwickeln, prototypenhaft, haben das mit Primetime in einer sogenannten Co-Creation gemacht. Vielleicht an der Stelle ein guter Hinweis, es gibt zwei Gerüchte in der Branche. Das eine Gerücht haben wir, glaube ich.
Es gibt, glaube ich, eine Million Gerüchte, aber erzähl mal deine zwei Gerüchte.
Den Rest will ich von dir hören. Ja, also das erste Gerücht, was aufkam, war, was wir, glaube ich, jetzt schon glaubhaft belegen konnten oder widerlegen konnten. Die Software war nicht für Primetime gebaut und auch nicht mit Primetime gebaut. Das war nie die Absicht. Wir haben es in einer sogenannten Co-Creation gemacht. Das bedeutet, wir sammeln Anforderungen. Also wir haben am Anfang Hypothesen gebildet, wie wir glauben, das Geschäft zu funktionieren hat und die Prozesse und sind dann hingegangen, haben sie vorgestellt, haben Anforderungen eingesammelt, wenn anders das Ganze gesehen wurde, haben darauf Prototypen entwickelt, haben die Prototypen vertestet. Wenn wir die Prototypen vertestet hatten, haben wir auch Feedback gehabt, das haben wir umgesetzt. Dann gab es die ersten tatsächlichen Funktionalitäten, die haben wir auch wiederum vertestet und so haben wir immer so einen schönen Feedback-Loop halt gehabt, damit du das Produkt auch wirklich entlang der Interessen des Nutzers entwickelst. Und ich weiß nicht, von wem der Spruch kam. Ich hatte mal gehört, irgendwie sowas von Betreiber für Betreiber, wo ich dann gedacht habe, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Weil auch da wieder, du bleibst doch genauso doof, wie du bist, wenn du nicht mal über den Tellerrand hinausguckst. Das ist so Henry Ford an der Stelle zitiert. Also offiziell ist es ein Zitat, aber ich glaube da noch nichts dran. Er sagte, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie gerne hätten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Wo ich sage, genau das ist der Punkt. Du musst eigentlich dahinter steigen und beobachten und verstehen, wie eigentlich gearbeitet wird, damit du eine Lösung, eine digitale Lösung vor allem bauen kannst, die nicht nur dir als Werkzeug dient oder vielleicht dich unterstützt, sondern im besten Fall komplett die Arbeit übernimmt. Und das waren so Momente, wo wir mit Primetime einfach zusammengearbeitet haben. Da sind wir auch wahnsinnig dankbar dafür. Ich meine, am Ende des Tages haben sie eine Software jetzt im Einsatz, die quasi maßgeschneidert ist für sie. Und unsere Aufgabe war es dann, hinzugehen und zu sagen, das muss für Primetime Fitness funktionieren. Es muss aber auch für alle anderen Cases funktionieren, also alle anderen Geschäftsmodelle. Und wir haben es dann generalisiert. Das bedeutet am Ende des Tages, alles, was irgendwie als Objekt da ist, ist halt eine Variable. Mhm. Das macht es wahnsinnig komplex, wahnsinnig aufwendig. Aber hat halt den Charme, dass du sagst, hey, ich biete dir quasi deine Belohnung oder beziehungsweise du gibst uns dein Feedback und wir geben dir eine Lösung zurück und sichern aber trotzdem, dass es auch für die anderen stimmt. Mhm. So, das heißt also, wir haben es nicht für Primetime entwickelt, wir haben es in der Co-Creation mit Primetime entwickelt. Und dann gibt's nochmal ein anderes Thema, weil man fragt sich natürlich, wieso hat das Hendrik mitgemacht? So, klar, logisch, würde ich jetzt auch fragen. Und da haben mich sehr viele am Anfang gefragt, ja, Hendrik ist doch, der finanziert euch und der hat doch irgendwie Anteile und so weiter. Schaut ins Register nach, dann sieht man, wer die Gesellschafter sind. Hendrik ist nicht an uns beteiligt, wollte nicht, weil Interessenskonflikt fairerweise. Und deswegen, also auch das Gerücht hier ganz offiziell, Hendrik ist nicht Gesellschafter, ist auch nicht investiert, hat auch nie
Geld. Ich glaube, wäre für euch auch scheiße, weil warum wird ein anderer dann reingehen, wenn er sagt, ey, dann kann der Hendrik überall reingucken?
Na klar, Logo. Also es ist
ist macht zwar, ja keinen Sinn.
Ist zwar rechtlich nicht möglich, weil als Geschäftsführer in meiner Rolle, unabhängig davon, ob ich Gesellschafter bin, darf ich solche Entscheidungen treffen und ich muss ja auch die Integrität meiner Kunden verteidigen. Das heißt, dieses, was viele dann anbringen und sagen, ajo, du zeigst dann doch dem Janosch mal meine Daten oder sowas, bin ich doof? So, wenn ich das machen würde, dann bin ich doch haftbar dafür. Und zwar nicht als Unternehmen, sondern ich privat. Also no way, auf gar keinen Fall. Auch wenn, wie gesagt, da irgendeine Beziehung sein sollte, was aber de facto nicht ist. Aber ja, das sind halt so die Klischees, mit denen man dann arbeitet. Und ich war dann auf der Mietetop, auf der allerersten Mietetop 2023.
Und auf deiner allerersten Mietetop.
Entschuldigung.
Danke, danke. Ich war davor auch schon ein paar Mal dahin, gibt's schon länger.
Ja, auf meiner allerersten.
Nee, aber Mietetop. Das ist die neue, die gab es erst seit 23.
Genau, die war dann cooler und digitaler.
Grüße an Nico übrigens,
den haben wir. Ja. Danke, also tolles Format. Jeder, der nicht hingeht oder nicht da war, ändert das. Es ist wahnsinnig geil. Ich finde die Veranstaltung toll. Ich bin ein Jahr nicht hingegangen, ich habe es bereut, sehr lange bereut. Und seitdem.
Ein Jahr lang bereut. Bis zum nächsten.
Dann war ich wieder da und dachte, oh Gott, was tue ich mir da an? Nee, Schmarrn. Nein, es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, bei der ersten Mietetop haben fast alle uns gefragt, was hat Hendrik für eine Rolle dabei? Mhm. Ist er beteiligt und sowas? Und es war immer schwierig, irgendwie das auszuräumen, weil kannst natürlich sagen, ja, schau ins Register nach, da steht halt nichts drin. So.
Ja, ich glaube, das war auch so die erste News, da haben wir, das weiß ich noch, da haben wir die ja gehabt und da war die alle am Tisch gesessen mit Hendrik, Barbara, ja. Ich glaube, Paddy war noch da, mhm, und noch ein paar andere. Da war die in Frankfurt bei ja denen am Tisch, ja, da haben ja wir das Foto gemacht und das haben wir halt gestreut und dann war halt, okay, Hendrik kennt jeder, ja, also Primecam kennt ja jeder, du warst da noch eher unbekannt und absolut, dann war halt so, ah, okay, was machen die denn da? Das war so ein bisschen und zack, hast du die Gerüchte in der Welt.
Es gab so eins, zwei, drei, die so ein bisschen in eingeweiht waren. Das waren dann auch Betreiber, die wir nach der Meinung gefragt haben von ihm. Es gab schon ein paar, die davon Bescheid wussten. Wir haben aber bewusst irgendwie gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie raus und rumposaunen, was wir da Tolles vorhaben, weil am Ende, es war bis zum gewissen Zeitpunkt schon auch immer noch einfach ein Versuch von uns, weil wir von niemandem Commitment hatten und auch wollten in dem Moment, bis wir gesagt haben, okay, wir trauen jetzt doch final zu, dass wir das machen. Und dann gab es noch viele Gespräche, das glaube ich, kann Hendrik besser erzählen, als wir es dann erzählen können zum Schluss. Und ja, und dann haben wir dann die Kommunikation rausgehauen, dass wir... Ja. Dass wir live gehen. Wir sind auch da wieder komplett Transparenzhose runter. Geplant war eigentlich, dass wir ein halbes Jahr später live gehen. Wir haben durch die Bedingungen, die da aus dem Markt gerade dann passiert sind, dann deutlich früher live gehen müssen. Kleine Leidensstory an der Seite. Wir haben dann die Migration über Weihnachten und Silvester gemacht, weil am 1.1. musste Primetime Fitness live gehen. Und ich überlege gerade, 1.32 Uhr, das werde ich, glaube ich, nie mehr im Leben vergessen, hat Nikolas mir geschrieben und gesagt, also 1. Januar, morgens, nachts, wie auch immer, 1.32 Uhr, hey, Migration ist abgeschlossen, wir können jetzt, das war's, wir machen jetzt erstmal nichts mehr und wir gehen jetzt mal pennen und gucken wir dann morgen weiter, wie wir weitermachen. Mhm. Und klar, Logo, wir hatten ein paar blinde Flecke, kann man gar nicht anders sagen, mit denen wir an den Start gegangen sind, ein halbes Jahr früher, ne, also...
Ja, ist schon gut.
Da fehlt schon ein bisschen was. Ja. Und deswegen waren so 9 Monate. Ich hatte gestern ein echt cooles Gespräch, auch mit Betreibern, wo wir gesagt haben, es gab auch mal eine Phase, da haben wir 9 Monate am Samstag und Sonntag gearbeitet. Grüße an meine Frau, die das supportet hat, die Art und Weise der Arbeit. Das hinterlässt natürlich Spuren, ja, im Privaten, in der Familie. Und ich habe da wirklich einen tollen, tollen Halt gehabt. Nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und jo, und dann hat sich aber so peu à peu das immer verbessert. Primetime wurde auch immer happier, weil natürlich auch immer mehr Features gekommen sind. Und dann haben wir angefangen, die ersten Kunden onzuboarden. Bewusst nicht, ich mache alles für 1 Euro und ab geht's und Hauptsache jetzt tausende Kunden, sondern bewusst erstmal vorsichtig, um zu gucken, welche Kundenarten passen denn wirklich zu uns. Also, weil wie gesagt, wir haben ja angefangen mit der höchsten Komplexität mit Ketten. Und so sind wir auch erstmal rausgegangen. Gar nichts, um irgendwie zu sagen, wir sind jetzt arrogant und alle anderen sind doof, sondern einfach wirklich aus der Vorsicht heraus, um zu sagen, wir wollen erst ein Produkt jemandem anbieten, wenn wir sagen können, wir können wirklich deine Probleme lösen. Und zwar nachvollziehbar, nachweislich, auch mit Daten unterlegt. Und jo, einer davon war der Basti, liebe Grüße aus Saarbrücken, glaube ich.
Ach, der Basti aus Saarbrücken.
Luxfit?
Keine Ahnung, wie du meinst. Ach, den Backes?
Ja, ja.
Ja, ja, Backes. Ja, ja. Luxfit, ja. Ja.
Puh. Genau.
Trier, nicht
Trier. Saarbrücken. Danke, Entschuldigung.
Bitte, ja,
aus
bitte.
Trier, Sebastian, ich hoffe, du...
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an der Stelle. War auch einer der Ersten, die dazugekommen sind. Sehr, sehr dankbar, auch wahnsinnig viel Feedback bekommen. Ja. Und so haben wir uns dann peu à peu weiterentwickelt. Und der letzte war jetzt Fitstar, die dazugekommen sind. Sehr großer Laden.
Fitstar ist auch ein Brett, ne? Immer im Schnitt fünfstellige Mitgliederzahlen pro Anlage.
Ja, man weiß ja aus der Pressemitteilung mittlerweile offiziell, sind 150. Ja. Ich glaube, auf 21 Anlagen verteilt. Anlagen spielen für uns nicht so eine
große Rolle. Stimmt, das ist jetzt alles offiziell.
Ja,
jetzt darf man ja drüber reden.
Genau, ja, jetzt ist kein Geheimnis mehr. Nein, sie haben wirklich ein brutales Geschäft aufgebaut. Also auch von der Struktur her, wie sie organisiert sind, wie sie die Prozesse leben, das ist schon beeindruckend. Also wir haben jetzt doch mittlerweile schon ein paar kennengelernt und dieses Professionalitätsniveau, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Wirklich überhaupt nicht. An der Stelle liebe Grüße an Andreas, Markus, Sebastian, Fabian. Gute, Antonia, Andrea.
Ja, nee, das wäre mal, wir haben ja die Eckdatenstudie, die begleite ich ja seit 2012 tatsächlich, als ich bei Deloitte noch war. Und da war halt immer Fitz da, die Zahlen geliefert und halt alle so, das stimmt doch nicht. Und dann hatten wir halt ein paar, die kennen, die sagen, doch, die Zahlen sind, die sind korrekt. Und alle so, okay, die ziehen aber den Schnitt einfach, die machen den kaputt.
Das ist,
also es ist alles schon gut. Aber mittlerweile gibt es auch ein paar andere, die auch in der Größenordnung sind, was Mitglieder pro Club angeht. Aber schon ist ein großartiger Job, was da in München geleistet wird. Und ja, gehören jetzt ja auch zur All-Inclusive.
Noch nicht.
Noch nicht.
Wird ja also demnächst erstmal noch freigegeben werden und so weiter, aber wir.
Ja. Daumen sind gedrückt. Und Grüße an Stefan Schulern, wenn wir schon in der Großrunde sind. So, Serge, jetzt bist du ja einer von den jüngeren Softwareanbietern. Also es gibt da noch ein paar andere, ich sag mal Vierkant, Andreas Lindner, die ja aber vorher schon im Fitnessstudio Software-Business waren. Und natürlich auch etablierte, die auch fusioniert sind und so weiter. Würdest du sagen, es ist ein Vor-Nachteil, als quasi komplett bei Null zu starten und eine Software zu bauen, aufzuplanen? Oder sagst du, da hat so ein etablierter schon
Vorteil? Das ist natürlich so die Frage von Perspektive, ne?
Ja.
Also so im Sinne von Perspektive vom Betreiber. Ja, also Vor- und Nachteile, ganz klar. Perspektive Betreiber, was bekommst du von einem jungen Unternehmen? Neueste Technologie. Wir haben vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Sondersituation. Wir sind ja nicht irgendwie, wir waren keine Trainer, never ever. Wir haben nie in der Fitnessindustrie gearbeitet. Wir kommen woanders her. Wir sind schon doch etwas jetzt im fortgeschrittenen Alter oder mittendrin. Wir bringen 1-2 Jährchen an Berufserfahrung. So ein ganz konkretes Beispiel. Nikolas hat mit 10 Jahren angefangen zu programmieren. Er wollte Spieleentwickler werden.
Mit zehn
Jahren.
Wow.
Auf dem Computer seines Bruders. Bis er sich durch einen, ich glaube, es war eine Webseite oder irgendwie ein Kontaktformular. Sorry, Nikolas, ich habe die Story vergessen.
Leider. Grüße gehen raus.
hat er sich den ersten Computer erarbeitet.
Mhm.
Und weil das Problem war ja vorher, du musst an den Computer von deinem Bruder ran, ne, und limitierte Zeit, bla bla. Und so hat sich das halt irgendwie über die Zeit entwickelt. Er hat dann irgendwann gemerkt, Spieleentwicklung ist doch nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Nicht aus der technologischen Perspektive, sondern kulturelles Thema. Und ist dann über Unternehmensberatung sehr viel bei Telcos gewesen, dann zur Deutschen Bank gegangen. Bei der Deutschen Bank müsste er ein Jahrzehnt gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr. Hat dort bis zu 250 Personen.
Ist der schon zu alt? Der ist doch so alt wie wir.
40 geworden.
Ah, okay, ein bisschen älter. Okay.
Ja, ein Ticken, aber
ja.
Später keine Rolle. Und hat dann auch die ganzen Projekte auf der IT-Seite geleitet. Als Beispiel, wir haben mit Google damals, oder andersrum formuliert, wir haben erst eine Cloud-Strategie entwickelt für die Deutsche Bank. Dann haben wir aus dieser Cloud-Strategie Versuchsprojekte entwickelt, wo dann eben eins aktiv mit Google zusammen gemacht wurde. Da waren, 25-30 Mitarbeiter in diesem Projekt und die waren halt brutal schnell, haben sehr, sehr schnell Ergebnisse geliefert. Da haben wir auch so ein bisschen Blut geleckt, was halt Arbeitsweisen und Co. anbelangt. Sehr neue Methoden, sehr neue Technologie und auch gesehen, was halt wirklich abseits der Legacy so möglich ist. Und dann dachte sich das schlaue Management, ja geil, da packen wir jetzt nochmal 100 drauf. Ja, und wie war die Geschwindigkeit? Exakt die gleiche. Weil da kommt halt Overhead dazu, persönliche Befindlichkeiten, Einarbeitung und so weiter. Also das waren so auch Beweise für uns. Du kannst halt nicht einfach nur, wenn du mehr Menschen hinpackst, Dinge beschleunigen. Das geht nicht. Und deswegen, also diese ganze Erfahrung bringen wir mit und dann halt eben auch selbst Software entwickelt für andere auch, wo du halt eben nicht die schützende Hand des Konzerns hast, sondern wirklich freiwillig bist. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil, weil du ein junges Unternehmen hast, die erstmal sagen, wir arbeiten erstmal mit der neuesten Technologie. Nikolas auch als Architekt, brillant. Also wir wählen nicht die Technologie aus nach wie fancy ist sie, sondern wie einfach und gut funktioniert sie für Entwickler, damit wir auch Geschwindigkeit aufbauen können. Du kannst Software nicht anhand von Zeilencodes bewerten. Also um so ein Gefühl zu geben, jeder Lastschriftlauf erzeugt bei uns knapp 30.000 Zeilen Code, die es vorher nicht gab. Jeder Lastschriftlauf.
So. Das ist viel. Lass mich rechnen. Viel.
2, 3.
Viel.
Okay. So, lass uns so aus der Ecke kommen. Dann das nächste ist, Technologie mal beiseite geschoben. Mhm. Also da sind wir irgendwie Haken dahinter. Kriegst halt das Neueste. User Experience. Ich hatte letzte Woche Freitag einen auch wirklich toller Betreiber in München kennengelernt, getroffen. Und der dann sagte, das Tolle an Yond ist, ich habe einen neuen Mitarbeiter, ich gebe ihm Yond und ich muss ihm nichts erklären. Und die wissen sofort, wie man damit arbeitet. Und er sagte dann sowas wie, wenn man zum Beispiel den Vertrag in Yond anlegt, dann ist das so einfach und so fokussiert, ich kann gar nichts anderes machen, als den Vertrag richtig anlegen. Da muss ich sagen, ja, also danke für die Blumen.
So, Challenge accepted. Bekomme ich hin.
Nee, der Punkt ist, wir erlauben Fehler, damit auch der User lernen kann. Wir lassen aber die Folgen nicht zu. Einfaches Beispiel ist.
Das ist ein schöner Satz. Wir erlauben Fehler, aber lassen die Folgen nicht zu. Hätte ich mal gebraucht als junger Kerl.
Nee, das ist einfaches Beispiel, glaube ich, um es greifbar zu machen. IBAN. Eine IBAN hat eine gewisse Syntax und sie hat auch Prüfziffern. Das heißt, wenn du verstehst, wie das funktioniert, es gibt eine schlaue Seite, die heißt Wikipedia, da kann man das nachlesen, dann kannst du einen Prüfmechanismus einbauen. Das heißt, du kannst dann zumindest mal keine falsch gebaute oder falsch abgetippte IBAN mehr eingeben, weil die Software sagt dann, Fehler, musst du neu eintippen, korrigieren. Und das meine ich halt mit. Du kannst einen Fehler machen, aber die Folge davon gibt's nicht, verhindern wir. Und die neuesten Erkenntnisse aus der Benutzerführung oder aus der Forschung letztendlich, aus der Psychologie herauskommt, die nutzen wir, um zu überlegen, wie kannst du einem Nutzer in einer sehr stressigen Situation, ich habe nie im Fitnessstudio gearbeitet, aber beobachtet und sorry, wenn du da vorne irgendwo am Counter stehst oder wo auch immer stehst, gerade in einer Rush-Hour, den Stress kannst du dir, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, wie schwierig das ist, in dem Moment dann noch freundlich zu sein, zu lächeln.
Ich stand da, ich weiß, wie das ist. Ja.
Und dann nochmal einen Vertrag einzugeben. Ne? Also, also finde ich schwierig. Deswegen sind wir großer Fan davon, zu sagen, lieber fokussiert arbeiten. Das heißt, wir versuchen so gut wie möglich, dich auf einzelne Ebenen fokussiert arbeiten zu lassen. Damit hast du auch die Sicherheit, egal was du tust, es läuft nichts schief. Und das erleichtert es. Mhm. Das führt dazu, dass Mitarbeiter weniger Fehler machen oder vielleicht auch gar keine Fehler machen. Und das führt dann dazu, dass du halt echt geiles Feedback bekommst. Ich meine, User sind ja immer so, es gibt nie Feedback, was positiv ist, sondern immer nur Kritik. Aber daraus lernt man, das ist gut. Das ist auch nochmal ein kleiner so Seitenstory. Wir haben den gesamten Kommunikationsprozess rund um Bugs und neue Features automatisiert. Das heißt, da ist kein Mensch dahinter. Die Interaktion, also wenn du einen Bug gefunden hast und du meldest uns den, alles, was danach an Interaktion passiert, ist komplett automatisiert. Am Schluss stellen wir die Frage, wie haben wir uns gegeben, wie haben wir das Problem gelöst? Und da gibt's halt einfach einen Daumen hoch, Daumen runter. Was ist die Absicht dahinter? Wir wollen gar nicht den Daumen hoch haben. Das ist okay. Wenn du happy bist, das ist so ein bisschen wie der Schwabe sagt, halb geschumpfen ist schon Lob genug. Das passt für uns, kommen wir klar. Was für uns spannend ist, der Daumen nach unten. Weil wenn du das machst, bist du frustriert. Und dann will ich wissen, warum. Und wenn ich weiß, warum, kann ich dafür sorgen, dass nicht mehr du in der Zukunft unzufrieden bist, sondern vielleicht viele andere auch. Also irgendein Beispiel, jetzt mal in den Haaren herbeigezogen, Fehler gemeldet, 6 Wochen lang nichts passiert. Ja klar, bist du angepisst. Aber das würde ich gern wissen, weil dann würde ich auch verstehen, okay, das ist vielleicht ein Bug, den habe ich falsch priorisiert. Ich dachte, der ist nicht so schlimm, aber du signalisierst mir doch, der ist furchtbar, der ist scheiße. Also lerne ich draus und verbessere das, damit in der Zukunft nicht passiert. Das sind halt solche diese Feedback-Loops halt, ne? Ja. Und auch da wieder, wir kommen halt wieder aus einer anderen Welt, etwas moderner, jünger, wo man sagt, Feedbacks sind gut. Und Feedback bedeutet nicht, dass du sagst, du bist doof, sondern Feedback bedeutet halt ein wertvolles Geschenk, was wir von den Nutzern bekommen, damit wir noch besser werden können, damit wir dich happy machen können. Mhm. So, das ist auch so eine Denkweise, eine Kulturfrage vielleicht auch. Ja. Und anderes Thema ist auch wieder, junge Unternehmen, wir fangen halt vom Null an. Das heißt, wir schauen auch, was gibt es denn so für Methoden, beispielsweise Testautomatisierung. Wir haben in unserem Team keine Tester. keiner, der eine dezidierte Stelle hat, die bedeutet, du testest den Code. Das gibt es nicht. Wir formulieren, also wir haben eine eigene Sprache entwickelt, die du als Laie, Nicht-Programmierer, benutzen kannst, um Test-Cases zu schreiben. Das ist ein Bestandteil einer sogenannten User-Story. So, hallo, Gruß an die Welt aus Pflichtenheft, Lastenheft und so weiter. Das führt dazu, dass jeder Prozess, den wir haben, automatisch immer mit jedem Commit getestet wird. Das bedeutet, wenn irgendeine Veränderung am Code stattfindet, muss sie genau das gleiche Ergebnis produzieren können wie vorher. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Code nicht committed. Das heißt, so kannst du
okay,
alles, spannend. Was du vorher schon mal aufgebaut hast, was funktioniert, kann in der Zukunft nicht kaputt gemacht werden. Mhm. So, klar hast du Gaps. Klar durchdenkst du nicht alles. Das schließt nicht aus. Aber es führt halt dazu, dass du niemanden zum Testen brauchst.
Mhm.
So, und damit spannend. Können wir auch eine Qualität herstellen, die einfach vom Haus aus, und je mehr du entwickelst, umso mehr Test-Cases gibt es, umso höher wird die Qualität. Das bedeutet, du hast halt diesen berühmten Hockey-Stick, der nirgends eigentlich funktioniert, hast du genau an der Stelle. Und das ist halt auch so, das ist eine neue Methode. Das kennt man halt einfach nicht, wenn man eine Software in den 12ern oder 13er Jahren halt irgendwie entwickelt hat und von dort aus kommt und sich vielleicht auch nicht weiterentwickelt hat, weil man den Bedarf nicht hatte, weil man satt ist. Und das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. Naja, wir sind neu im Markt. Wir wollen halt auch die Butter auf dem Brot haben. Das heißt, wir haben halt Bock drauf. Wir sind hungrig. Wir wollen was liefern. Wir wollen, dass es funktioniert. Wir wollen zeigen, dass es, wir haben nicht die Ambition, die Weltherrschaft oder sonst irgendwas. Mhm. Das wäre auch wirklich vermessen, das zu sagen.
Naja, Rule Everything ist schon so ein bisschen. Aber gibt's ja nicht mehr. Wir sind ja jetzt Yond.
Stimmt, ich habe vergessen zu erklären, woher der Name kommt. Kommen wir gleich nochmal dazu.
Ja.
Nee. Und das ist so, wo ich sage, wir sind halt hungrig. Wir haben Bock, was zu verändern. Wir glauben, dass es noch ganz, ganz viel Potenzial gibt. Mhm. Nicht nur, um das Leben der Mitarbeiter einfacher zu machen. Ist auch so ein Ding. Die Personen, die sich für uns oder gegen uns entscheiden, die arbeiten nie mit der Software.
Mhm.
Wie kannst du dann eine Entscheidung treffen?
Schwierig.
Dann triffst du sie nur auf Preisebene.
Ja.
Aber da kommen wir auch noch dazu.
Da kommen wir auch noch dazu, glaube ich auch. Ich möchte mal auf was, nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Also wie gesagt, neue Software ist jetzt ein bisschen beleuchtet. Es war letztes Jahr? Da war Magic Line und die wurden beim DSSV, da wurde die Mitgliedschaft einmal ordentlich beendet seitens des DSSV, aus diversen Gründen, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen wollen. Aber wie war das denn für dich als, ich sag mal, als Startup in der Fall, oder weiß nicht, wie ihr euch seht, aber auf jeden Fall als junges Softwareunternehmen, war das eher so, wo du denkst, okay, cool, mich zu positionieren. Da denkst du ja so, ah, scheiße, jetzt haben wir gerade irgendwie so ein bisschen Negativlicht auf den ganzen Softwarebereich. Mhm. Wie hast du dich gefühlt?
Boah, allererster Gedanke. Ich dachte erstmal, der Markt verändert sich. Das finde ich gut. Das ist auch wirklich gut so. Weil wenn alles halt irgendwie so bleibt, wie es ist, dann wird man nur tendenziell schlechter. Das ist, meine Schwiegermutter hat da irgendwie mal zitiert, ich wollte es mir unbedingt merken, aber sie sagt immer, wenn du willst, dass alles bleibt, wie es ist, musst du permanent alles verändern. Und das ist ein schöner Ansatz eigentlich und deswegen fand ich das erstmal gut. Wie der DSSV entschieden hat, ich meine, der DSSV ist ein Interessensvertreter, er hat Mitglieder und er vertritt die Interessen der Mitglieder. Und so wie ich es verstanden habe, nach ausführlichen Gesprächen hat man sich dazu entschlossen, da eine ordentliche Kündigung, nennt man das, glaube ich, auszusprechen und das ist dann so. Das muss man, glaube ich, auch akzeptieren von allen Beteiligten. Für uns oder jetzt aus unserer Perspektive, wir finden das sehr, sehr wichtig, dass es sehr viele seriöse Anbieter in einem Markt gibt, weil du damit einfach die Chance schaffst, weil letztendlich, wir sind ja vom Markt abhängig. Das heißt, nur wenn es dem Markt gut geht, geht es uns auch als Zulieferer gut. Natürlich auch umgekehrt. Nur wenn es dem Zulieferer gut geht, geht es auch dem Käufer, den Auftraggeber auch gut. Und deswegen haben wir von Anfang an das als gut empfunden zu sagen, es ist gut, sehr viele seriöse Anbieter im Markt zu haben. Wir möchten das auch aktiv mitgestalten. Das heißt, wir möchten eine Lösung anbieten, die hilft, die auch Betreibern hilft, die auch ihre Interessen wahrt und ihre Probleme löst. Und so sind wir halt angetreten und sind da und freuen uns auch über Wettbewerb, weil das beflügelt letztendlich halt auch. Ne? Mhm. Dann fängst du ja auch an zu hinterfragen, machst du das jetzt richtig, machst du das falsch und davon profitiert jeder.
Mhm.
Deswegen.
Ja, ich glaube auch, also Wettbewerb ist so mit das eines der wichtigsten Konzepte, an die ich glaube, weil alleine bist du satt und träge und hast keinen Bock mehr und ich finde es auch immer schön, wenn du guckst und du siehst was du dir ausgedacht hast und findest bei jemand anderes.
Ja,
und dann sagst du, geil, war eine gute Idee, es wird kopiert, beste Idee.
Operativ ist Wettbewerb ekelig.
Ja, das, ja klar. Darüber wollen wir nicht reden, aber wir reden jetzt mal altruistisch über. Ja,
strategisch.
Also gut für die Branche an sich,
ja,
super.
Definitiv. Und vielleicht auch nochmal so da an der Stelle. Ich habe es ja schon mal so kurz angetriggert. Es ist sehr wichtig, dass es der Branche gut geht und es ist sehr wichtig, dass die Branche auch wächst. Wenn man das mit so einem Beispiel vom Kuchen macht, klar, du kannst hingehen und versuchen halt die Kuchenstücke zu vergrößern oder du kannst versuchen auch den Kuchen größer wachsen zu lassen. Und wir haben das bei uns in dem Geschäftsmodell verankert, diese Sichtweise, und damit auch irgendwo in unsere DNA auch wieder gespiegelt. Und deswegen haben wir einen Interesse grundsätzlich daran, dass die Branche wächst, weil nur wenn die Branche wächst, wachsen wir auch mit. Und das ist so, das ist wie so ein kleiner putzender, wenn man es so kennt, es gibt ja so Fische, die putzen die
Scheibenputzer.
Scheibenputzer, ja. Haben wir auch gestern lustigerweise im Gespräch gehabt und wir sind halt einer davon. Und ja, wenn es dem Wal halt gut geht, geht es uns halt auch gut. Ja. Ist doch gut, ist völlig in Ordnung. Und diese Abhängigkeit ist für uns auch in Ordnung. Wie gesagt, es muss halt partnerschaftlich sein, deswegen sagen wir auch grundsätzlich nicht Kunde, weil auch in gewissen Teilen von Deutschland ist Kunde auch eine Beleidigung, sondern wir sagen grundsätzlich Partner dazu, weil wir versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn das funktioniert, ist das echt toll und man kann sich gegenseitig befruchten. Und dann sieht man auch, was halt hinter einer Software auch stecken kann, wie Support halt auch aussehen kann und was es auch bedeuten kann. Mhm.
Du hast das Thema Partner gesagt. Ihr habt ja auch super viele Partnerintegrationen mit Yond. Und du hast mal in einem Interview gesagt oder in einer Pressemitteilung, dass Yond nicht nur ein Werkzeug ist, sondern ein System. System. Was heißt das?
Ich fange vielleicht mit den Partnern zuerst an.
Ja.
Also bei uns gibt es zwei Arten von Partnerschaften. Also erstmal vielleicht ganz, ganz wichtig, wir haben eine offene Schnittstelle. Nicht APIs, sondern API, weil wir haben nur eine Schnittstelle und diese Schnittstelle hat nahezu 100 Endpoints. Das sind Funktionalitäten der Schnittstelle. Also das, was viele gerne als APIs bezeichnen, sind eigentlich die Endpoints. Die ist komplett offen. Das heißt, was wir an unserer Schnittstelle selber nutzen, können unsere Partner auch nutzen. Also sowohl eben Partner, die uns bezahlen, also sprich, denen wir den Dienst anbieten, als auch ihre Partner, also Aggregatoren und Co. Und das ist eine Art der Integration. Das heißt, unsere Partner können wild überlegen, mit wem sie zusammenarbeiten. Dann können sie einfach nur auf unsere Schnittstelle zugreifen und Services anbieten. Das heißt, wir haben keine Limitierung an der Stelle. Und dann gibt es nochmal eine, ich nenne es jetzt mal native Integration. Das bedeutet, dass wir...
Eine was? Eine
native Integration. Okay. Also ich bezeichne das jetzt mal so. So klingt.
Fancy. Ist okay. Schöner Name.
Danke. da geht es darum, dass es halt eben nicht einfach nur jemand ist, der die Schnittstelle bedient, sondern dass wir auch tief integrierte Prozesse bei uns haben. Aggregatoren sind ein gutes Beispiel. Da geht es beispielsweise darum, wir fragen, also wenn ein Mitglied vor der Schranke steht oder wo auch immer und ein Zutrittsmedium benutzt, dann kriegen wir die Abfrage von dem Leser, darf der Kunde rein oder darf das Mitglied rein, dann merken wir, das ist ein Aggregator-Kunde-Mitglied. Und dann fragen wir den Aggregator, dürfen wir dem Zutritt geben? So, und dieser Prozess läuft ja komplett bei uns. Das heißt, die Aggregatoren haben da gar nichts mit zu tun. Und wenn es darum geht, eben bei uns auch Logiken abzudecken, wo wir auch eine End-to-End-Qualität gemeinsam sicherstellen wollen, dann ist es halt eine native Integration. Dann reden wir auch ein bisschen über eine andere Partnerschaft an der Stelle. Da muss man auch rechtlich auch ein bisschen anders an die Sache rangehen. Aber das ist so die zweite Art, die wir haben. Mhm. Und das ist, ich müsste lügen, wenn ich jetzt aufzählen müsste, mit wem.
Es sind einige.
Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie wichtig ist.
Kann man bei Fitnessmanagement nachlesen.
Genau. So, dann zum Thema System und Werkzeug. Also ein Werkzeug, ich mache es vielleicht gleich auch an einem Beispiel fest, also ein Werkzeug ist ja immer nur dafür da, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen.
Mhm.
Und ein System ist dafür da, sehr viele Aufgaben gleichzeitig oder zusammen zu erledigen. Wie kann man sich das an einem anschaulichen Beispiel besser vorstellen? Du kennst ja eine Säge. So, hast du eine Säge, eine Handsäge, mit der kannst du auch halt schneiden. Funktioniert. Der Schnitt ist vielleicht nicht so sauber, ist ziemlich anstrengend. Du kriegst es vielleicht nicht so von einem Grad her nicht so gut hin. Mit ganz, ganz viel Erfahrung kriegst du das auch hin. Dann gibt es dann das nächste Level, wo dann das Blatt sich bewegt. Wir sagen jetzt mal, um es zu veranschaulichen, ist wirklich einfach nur ein Blatt, was sich bewegt, ohne Sicherheitsmaßnahmen, bla bla bla. Damit kannst du schon mal schneller machen und einfacher.
Mhm.
Aber trotzdem brauchst du Skills dafür, du brauchst Erfahrung, damit du dann irgendwie auf Nut was sägen kannst und so weiter. Ich bin handwerklich begabt. und dann gibt's halt die Kreissäge mit einer Führungsschiene, wo du ganz genau auf den Grad einstellen kannst, wie soll der Schnitt sein. Wenn du mit deinem Finger hinpackst, dann hält sie an, Das heißt, du kannst dich nicht verletzen und das ist halt ein System. Das heißt, du hast ganz viele Komponenten mit dazu genommen, damit du das Ergebnis besser, einfacher, schneller und sicherer erledigen kannst. Und das ist das System. Mhm. Das ist der Gedanke dahinter. Deswegen sagen wir auch, wir sind keine MMS, Member Management Software, sondern wir sind bewusst ein Gym Operating System. Das heißt, wir sind eine Art Betriebssystem für Fitnessstudio-Ketten. Und damit betreibt man die Operations.
Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Anderer Punkt, weil wir uns auch schon Richtung Ende neigen. Was wir oft haben als Argument ist Preis. Mhm. Preis ist zu teuer und auch bei anderen Anbietern, die sagen, die erhöhen die Preise, das ist nicht fair und so weiter. Ich denke dann immer so, okay, was wir an Adobe abdrücken für Lizenzen und ähnliches, das sind halt andere Hausnummern als für die Gym Operating Software. Aber sei mal dahingestellt, du hast ja das wahrscheinlich auch, Thema Preis versus Feature. Wie begegnest du dem oder ihr als Yond?
Also ich sag mal so, wir sind ja ein Dienstleister und es gibt statistisch belegt Studien dazu, dass du das Problem bei einer Dienstleistung hast, du kannst die Dienstleistungsqualität nicht im Vorfeld bewerten. Egal wie. Mhm. Und in so einer Situation ist der Entscheider, Adverse Selection, geneigt, eher zu dem günstigen Preis zu gehen. Weil du greifst ja nach irgendwelchen Faktoren, wie du dann die Software bewerten kannst. Wir erleben sehr, sehr viel. Klar, man nimmt erstmal den Preis pro Anlage. Wenn das nicht passt, nimmt man dann irgendwie die Anzahl der Feature. Egal, ob ich die jetzt nutze oder nicht. Der hat 100, du hast 98, also bist du schlechter. Wobei ich dann sage, naja, aber nicht mal von unseren Features benutzt du alle.
Ne? Aber er könnte.
Aber man könnte, genau. Ja, ich könnte.
Ich könnte, wenn ich wollte.
Und ich verstehe, dass man dann eben an diesen Faktoren anfängt zu entscheiden. Das Problem halt an dieser Stelle ist, du kaufst dann halt ein Werkzeug. Das heißt, du versuchst eigentlich nach einer Methode, wie man ein Produkt kauft, versuchst du eine Lösung zu kaufen. Und wir sagen, du musst eigentlich nach dem Business Case gehen. Es geht nicht darum, wie teuer oder günstig du heute die Software kaufst, sondern welche Vorteile hast du aus dieser Software in 2-3 Jahren. Weil was bringt es mir, für 100 Euro eine Software heute zu kaufen? Dann habe ich in 2 Jahren, jetzt Mathematik, 2.500 Euro ausgegeben. Versus ich kaufe jetzt vielleicht eine für, sagen wir mal, 200 Euro, habe dann das Doppelte bezahlt, habe mir aber mit dieser Software gleichzeitig 10.000 eingespart.
Mhm.
Auf was habe ich Bock? Case 2.
Ja.
So. Und was ich vorhin meinte mit dass der Erfolg bei uns in der DNA steckt oder im Geschäftsmodell steckt, wir haben gesagt, es ergibt für uns keinen Sinn, an einer Anlage den Preis festzuhalten. Warum? Weil wir schaffen maximale Effizienz bei den ganz Großen. Da wirkt unser Produkt sehr, sehr gut. Das heißt, dadurch, dass du halt sehr viele Mitglieder hast, ist auch der Cent, den du dir pro Mitglied sparst, wenn du das auf 1 Million hochrechnest, sind es halt 1 Million Cent. Und bei dem Kleinen ist es genauso, wieso sollten wir ihn benachteiligen, nur weil er 100 Mitglieder hat, warum soll er 1.000 Euro dafür bezahlen? Und so hast du halt die Vorteile aus allen Welten. Das hat für viele irgendwie so ein Geschmäckle, höre ich oft, dass sie sagen, naja, aber wenn jetzt pro Mitglied eine Mitgliedergebühr verlangt, dann wächst ihr ja, wenn ich wachse. Ja, aber wir haben Interesse, dich dabei zu unterstützen. Und ein ganz schlauer Betreiber, den du auch kennst, aus dem Norden, und jetzt erzähle ich nicht mehr.
Treiber aus dem Norden.
Sagte zu mir, Umsatz kann jeder. Ich glaube, gestern hat das so. Nee, vor, doch, gestern hat
das. Ich glaube, dass ganz viele Betreiber noch mit einer Umsatz als die wesentliche Kennzahl rechnen. Ich sage so, ja, was ist mit Gewinn oder sowas?
Ja, genau, ja, exakt. Ja.
Nee, Umsatz. Und,
genau, Umsatz.
Oder noch besser, mit Mitglieder als Kennzahl. Wie viele Mitglieder hast du? Egal, ich habe die 100, mach mal weiter.
Genau, also er sagte, Umsatz kann jeder, wo ich dann gesagt habe, so, wow, okay, bolde Aussage erstmal, schau, also was kommt jetzt? Und sagte so, der Kern ist ja eigentlich, der gewinnt. Und wie kommst du zu dem Gewinn? Und das ist halt so eine Perspektive, wo ich sage, ja, und auch aus dieser Welt kommen wir auch, wo es darum geht zu sagen, wenn wir einen Markt haben, der vielleicht nicht wächst, sondern es um Verteilen geht und du es schaffst, deine Neukundenkosten auf ein Null zu reduzieren und aber trotzdem durch Effizienz mehr gewinnst, weil ich meine, wem schmecken nicht 40% Rendite versus 10% Rendite?
Dem, der 50% Rendite macht.
Guter Punkt.
Hey, 40 ist schon...
Ja, oder, ja. Also... Kann auch mehr, kann auch weniger sein.
Ja, alles
also ich weiß es nicht, sagen wir es einfach mal so. Mein Name ist Hase, ich weiß nicht. Nein, das ist so die Ecke, wo ich halt sage, wenn wir gezwungen sind, dir dabei zu helfen, dass du mehr Geld verdienst, und zwar nicht mehr Umsätze, sondern mehr Geld verdienst, dann ist es doch, glaube ich, nur sinnvoll, dass du uns so vergütest, dass wir das Interesse weiter haben. Mhm. Weil wenn ich einfach nur, bleiben wir bei dem 100-Euro-Beispiel, wenn wir einfach nur 100 Euro bekommen, ja, was interessiert mich denn dein Erfolg? Ich habe doch meine 100 Euro, das ist mir doch wurscht. Und wenn du dann halt morgen nicht da bist, dann wird es die Person machen und die und passt dann schon. Und ich mache auch ganz viel Neukundenakquise. Und auch bei der Bank hatten wir genau das Problem. Wir kamen halt aus einer Welt, wo du in der Bank Schweinegeld verdienen konntest. Also du musstest wirklich dumm und blind sein, um nicht Geld zu verdienen, weil jeder wollte ein Konto haben, Sparbuch, Zinsen, Depot, blablabla, tralala. Und dann kamen wir plötzlich in eine Welt rein, so, oh, wir sind overbanked. Jeder hat 2,x Konten. Damit verdienst du kein Geld mehr. Dann kamen die ganzen Neobanken um die Ecke, die es halt noch effizienter gemacht haben mit weniger Leuten, die halt aus anderen Ecken Geld verdient haben.
Wo man nicht persönlich zur Bank gehen muss, wenn man was ändern möchte.
Ja, ganz genau.
Oder einen Brief schicken muss, der ganz per genau. Post kommt, eine Woche später.
Oder halt in der Bankfiliale sitzt und dann per Videokamera mit jemandem spricht, wo ich mich frage, why? Warum? Das haben wir 2013 bei der Commerzbank gemacht, Königsstraße, Königsallee, ich weiß nicht, mein Stuggi. Da am dammit, ich weiß es nicht mehr, da gab's denn die Bar Waranga und darunter der Platz, da war die
Waranga, auch noch gute Zeiten. Da habe ich mal gelebt in Stuttgart.
Grüß an Timo. Und dann hat's die Deutsche Bank 2015 gemacht und alle haben festgestellt, ist doch vielleicht nicht so gut, den Kunden zu zwingen, vor Ort zu gehen und dann mit der Kamera zu reden, weil kannst du auch von zu Hause aus machen. Das ist auch wieder so analoger Prozess, digitalisiert.
Ja.
Und deswegen, also ich kann nur sagen, es alle anderen Geschäftsmodelle ergeben wenig Sinn. Wir sehen in anderen Ländern, dass sie dann beispielsweise pro Anlage die Gebühr verlangen, die ist sehr, sehr niedrig, aber dann im Zahlungsverkehr das Geld sich holen. In unserer kleinen Mini-Branche, der Branche, ich bezeichne jetzt mal jetzt Dazugehöriger von den MMS, sehen wir häufig in letzter Zeit den Trend, dass man gerne sagt, wir sind ein ERP, sowas wie SAP und so weiter. Um mal einfach mal so ein Gefühl zu geben, was kostet denn SAP und Co. Wir reden dort von mindestens 2-3% Umsatzbeteiligung. Und jetzt kann sich das mal jeder mal so runterrechnen, wie teuer eigentlich so eine Software sein müsste.
Umsatz kann ja jeder.
Umsatz kann jeder. So, und dann kommen wir plötzlich in ganz andere Sphären, was Preise anbelangt. Ja. Und ja, wir kamen hier in der Branche aus einer Welt, wo Software 15 Jahre alt war und so weiter. Also man hat die Kuh so ein bisschen gemolken, deswegen konnte man auch die niedrigen Preise halten. Jetzt kommen wir aber an einen Punkt, wo wir uns halt alle neueste Technologien wünschen und so weiter. Und die kommen halt nicht einfach so vom Himmel gefallen. Mhm. Und ein Mitarbeiter ist auch sehr teuer, vor allem wenn du sie in Deutschland einstellen willst und so weiter. Das heißt, das muss auch irgendwie mitfinanziert werden. Und auch da wieder, wenn es dann dem Lieferanten gut geht, wenn er Innovationen betreiben kann, wenn er Ideen ausprobieren kann, dafür braucht man Ressourcen, würde es dir auch gut gehen. Also würde ich doch sehr viel Wert drauf legen, dass ich, also alle Lieferanten von uns sind für uns quasi Könige. Klar, musst du irgendwo deine Verhandlungsposition und so im Auge behalten. Alles gut, alles fein. Aber man kann es halt trotzdem anders handhaben und verstehen. Ich lebe von dir und du lebst von mir und wir bilden irgendwie eine Symbiose, eine Partnerschaft. Und dann funktioniert es. Deswegen glauben wir, dass das Geschäftsmodell maximal mehr Sinn ergibt, als hinzugehen und zu sagen, ich gebe dir ein Werkzeug, I don't care, und das kostet nur Money.
Ja, definitiv. Klassisches Anreizsystem für beide Seiten.
Genau.
Serge, ich habe nochmal eine Frage, die mir auch oft begegnet, oder ein Gefühl, dass ich so habe, dass viele Studiobetreiber so ein bisschen auch das Vertrauen in Softwareanbieter verloren haben, weil sie denken, okay, da ist ein Investor hinten dran und der will dann Geld oder der will ein IPO, also einen Börsengang machen, oder der planen Exit will verkaufen, und wo stehe ich da in der Nahrungskette? Mhm. Wie ist es bei Yond?
Also, wir haben es ja
plant ihr, also plant ihr Exit, plant ihr weitermachen, was ist dein Plan?
Weitermachen. Wir sind hungrig. Wir sind definitiv nicht an dem Punkt, dass wir irgendwie sagen, einen Exit oder sowas planen wir auch nicht. Wir haben einen Investor drin. Wir haben es ja kommuniziert auch. Mhm. Das ist der HTGF beispielsweise. Der HTGF hat eine besondere Funktion in Deutschland. Das ist ein sehr, sehr großer Fonds. Lass mich nicht lügen. 1,5 Milliarden, glaube ich, ist jetzt an der Management. Ich glaube, mittlerweile 900 Beteiligungen. Fun Fact, einer der ersten Investoren von eGym auch, by the way. Mhm. Bis heute noch in eGym investiert, seit 13 Jahren. So viel zu schneller Exit und so weiter. Und der HTGF hat eine besondere Stellung, weil die Kerngeldgeber ist erstens das Bundeswirtschaftsministerium Deutschland und die KfW. Das heißt, sie verfolgen ganz andere Ziele. Plus noch 45 sehr große Unternehmen. Also dazu gehört die SAP, dazu gehört die Deutsche Bank, dazu gehört die Schwarz Stiftung, auch die Bosch Stiftung und viele andere noch mit dazu. Sie haben nicht den Fokus auf super schnelles Wachstum und morgen soll der Exit kommen, sondern sie sind eher dann interessiert, Technologieunternehmen, sie wollen, dass in Deutschland eine Technologie Umwelt stattfindenden Ökosystem stattfindet, dass es viele junge Unternehmen gibt, die auch den Auftrag verfolgen, Arbeitsplätze zu schaffen. Klar sind sie ein Fonds, klar müssen sie auch eine Performance abliefern, aber ich muss doch nicht an einen Investor verkaufen. Ich könnte ja auch versuchen, ein MBO zu machen. Und das ist halt das Schöne an diesem Investor, sie haben keinen Exit-Druck. Es ist auch nicht nachweislich zu sehen, dass sie einen Exit-Druck haben. Wie gesagt, der erste Fonds ist immer noch da, seit, ich glaube, 15 Jahren, eGEM seit 13 Jahren. Wir kriegen auch nicht den Druck. Was wir aber bekommen, sind ganz schön harte Handschellen. Also so Handschellen wie, wir werden geprüft für eine große Kapitalgesellschaft. Jeder, der es schon mal durchgemacht hat, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Das ist sehr, sehr anstrengend. Wir haben sehr strikte Prozess-Reporting-Zyklen und auch Anforderungen. Wir haben Budgetprozesse, wo ich sage, das geht auch echt einfacher. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, führt aber dazu, dass wir, auch wir als kleines Unternehmen, wo wir schon, ich würde behaupten, sehr professionell arbeiten, trotzdem nochmal eine Schippe Professionalität dranpacken, mit der Perspektive, okay, das soll ein großes Unternehmen werden. Und was dann passiert, to be discussed. Und wir sind gekommen, es gibt ja immer diesen Spruch, wir sind gekommen zu bleiben. Das ist ein schönes Lied, ne? So klar kann man das verwenden, finde ich auch nett. Aber letztendlich, also wir haben uns gegen die Deutsche Bank entschieden. Wir haben uns gegen unser eigenes Unternehmen entschieden. Wir haben auch gegen sehr spannende Angebote von Google, die sowohl Nicolas als auch ich hatte, uns entschieden. Wir haben gesagt, wir gehen in die vermeintlich kleine Fitnessbranche und bleiben hier und glauben, dass wir echt was bewegen können. Und das ist das, was uns halt treibt an der Stelle. Deswegen, uns wird es morgen geben, uns wird es übermorgen geben. Ich hoffe, dass ich damit auch in Rente gehen kann und mal schauen, was passiert. Mhm.
Ich bin auch sehr gespannt. Und du hast ja Ketten, ihr habt die Einzelstudios jetzt auch mit dabei, die kommen. Das ist ein Basti einmal, wobei Basti auch so
ist auch halbe Kette. Ja, ja. Und der ist auch da wieder. Ja. Das ist das Schöne oder Interessante gewesen. Alle Kunden, die wir haben, arbeiten alle sehr professionell. Das ist echt so, also war wahrscheinlich ein Zufall. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so bewusst da irgendwie entschieden wurde, aber alle, die wir bisher als Kunden gewinnen konnten, arbeiten wirklich sehr professionell. Mhm. Das muss ich schon sagen. Und die Öffnung zu den Einzelstudios war einfach irgendwo ein No-Brainer an einer gewissen Stelle, wo wir gesagt haben, ich meine, wir sind ein Fördermitglied vom DSSV, wir haben damit auch eine gewisse Verantwortung, zumindest versuchen wir dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir möchten dem gesamten Markt eine Lösung anbieten. Jetzt haben wir etwas super Komplexes hingestellt und haben dann gesagt, okay, jetzt lass mal gucken, wie können wir es vereinfachen, weil es ist immer einfacher, von etwas Schwierigem runterzugehen, als von etwas Einfachem ins Schwierige einzusteigen. Wer das nicht kennt, es ist immer einfacher, von den 180 Kilo runterzugehen bei der Bankpresse, beim Bankdrücken, als von den 10 Kilo auf 180 hochzugehen. Und genauso ist es halt auch da von der Komplexität. Und wie gesagt, wir haben es getestet, wir haben es probiert, um zu gucken, kommen wir auch damit klar, weil das ist auch ganz wichtig, dass wir uns auch damit wohlfühlen, weil es bringt mir nichts zu sagen, wir sind die tollen Helden, wir machen alles, sondern es muss halt auch echt Hand und Fuß haben. Und haben uns dann im Juli, glaube ich, haben wir das kommuniziert, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, war Juli.
Und dass wir jetzt auch eben uns für Einzelstudios öffnen, hat auch für viel Feedback oder nicht Feedback, sondern für viel Anfragen gesorgt. Waren wir auch echt happy drüber, ist echt cool. Und ja, wir hoffen, dass wir da auch auf der Ebene helfen können. Natürlich sind da die Bedürfnisse anders. Klar ist ein Solo-Selbstständiger, entscheidet ganz, ganz anders, als es jetzt eine große Kette oder eine mittelgroße Kette macht. Aber es funktioniert und wir sind happy und wir haben eigentlich auch happy Kunden. Von daher, all good.
Cool. Sehr schön, jetzt unsere Zuhörer Bock haben, dich näher kennenzulernen. Wo bist du dieses Jahr noch unterwegs? Wo kann man dich treffen oder wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Aufstiegskongress.
Bam. DSSV-Event, Mallorca?
Da bin ich nicht.
Mit der Top Mallorca?
Mit der Top bin ich auf jeden Fall.
Super.
Also dieses Jahr Aufstiegskongress, nächstes Jahr Mitte Top, klar FIBO immer, ohne Stand, weil tut mir leid FIBO, aber der Stand hat uns wirklich nichts gebracht. ich würde euch gerne auch andere Ideen gerne empfehlen, was man machen kann und trotzdem Geld auch verdienen kann. Wir sind auch wirklich bereit, auch Geld zu bezahlen, aber ein Stand ergibt für uns keinen Sinn. Du kannst so eine Software nicht an einem Stand erleben.
Ein bisschen schwierig.
Ja, und wir sind aber auch noch nicht so groß, dass wir uns so viel Budget leisten können, zu sagen, wir sind einfach jetzt so omnipräsent da mit einem Stand. Das funktioniert für uns halt auch nicht, aber ist okay. Und nach der FIBO, ich hoffe, Fitero. Ich fand's gut.
Gibt's einen Termin schon?
Ich weiß es nicht. Aber ich fände es gut, wenn sie es machen.
Nico, Termin.
Do it.
Bitte.
Do it. Und dann halt wieder Aufstiegskongress und halt irgendwie kleine Events, wenn man da...
Und DSSV-Event, dann bitte.
Ja, bitte. I try my very best.
Alright, Serge, schön, dass du hier warst. Nimm dir gerne noch eine Gurke mit zum Abschluss. Und liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Tschüss.
Dankeschön.
Ciao.
Und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge von Fitness im Ohr, dem Original-Podcast von Fitness Management. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns ein Abo, einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir sagen danke, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.